Das Kreuz Christi ist der Ort, wo wir Ruhe finden. Und das Kreuz Christi ist auch der Ort, wo wir feststellen, dass wir in uns keine Kraft haben. Und das ist gut so, weil dann Gott mit seiner Kraft an uns wirken kann. Wir brauchen alle Gottes Hilfe. Und wer gestern Abend den Gottesdienst erlebt hat und gemerkt hat, wie gut Gott ist, sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass alles so bleibt. Die Jünger hatten auch so ein Erlebnis, Jesus auf dem Berg, und dann hatte man noch Propheten gesehen, und wie steht in der Bibel, sie wussten gar nicht, was sie sagten, als sie sagten, Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Aber sehr schnell sind wir dann auch konfrontiert mit dem, was passiert. Als sie runterkamen, haben sie gesehen, was in der Welt los ist. Dass es dämonisch ist, dass Dinge passieren, die unangenehm sind. Und deswegen liegt mir auf dem Herzen, das ist jetzt nicht die Predigt, aber auf dem Herzen einfach nochmal darauf hinzuweisen, wenn Dinge passieren, wo wir merken, Gott wirkt, dann sollten wir wachsam sein. Dann sollten wir noch mehr bereit sein, im Gebet zu stehen und Gott um Hilfe zu bitten. Ich habe ja nun einiges von der Geschichte über Stralsund und den Gemeinden gehört und dass da immer wieder Dinge reingekommen sind, entweder zwischengemeindlich oder innergemeindlich. Diese Dinge kommen. Und wenn wir nicht wachsam sind, kommen sie unter Durcheinanderwerfer, der Diabolos. Hat seine Freude daran. Ich möchte euch einfach so das von meinem Herzen weitergeben. Lasst uns stehen im Glauben, aber auch wachsam sein. Nicht anfangen, uns so wohl zu fühlen, dass wir denken, jetzt ist Gemeinde wie ein schöner Urlaub. Wir stehen nach wie vor im Krieg, im Kampf mit den Mächten der Finsternis, mit denen, aber nicht mit unseren Geschwistern. Ja, mit denen wollen wir Frieden und Gemeinschaft im Heiligen Geist haben. So viel der Vorrede. Ihr habt ja euer Thema heute gewählt, alt werden. Oder hat das der Heilige Geist hineingelegt, weil er sieht, wie wir sind? Ja? Es ist ja komisch, manchmal fühlen wir uns, als wenn wir noch jung wären und alles abreißen können. Aber zum Glück schenkt Gott auch ein bisschen Weisheit dazu, indem wir dann doch manchmal unsere Grenzen erkennen. Heute Morgen ist die Predigt eine Auslegungspredigt, eine Predigt, die auch die Gefahr darin birgt, dass sie trocken sein kann. So, und ich möchte einfach nochmal, dass wir miteinander vor Gott stehen und beten, dass das nicht so drüsch rüberkommt. Ja? Drüsch ist Kölsch, für trocken, sondern es unser Herz da berührt, wo Gott es berührt haben will. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass dein Wort jetzt in zweierlei Weise durch den Heiligen Geist gesegnet ist. Einmal, dass ich das wirklich so weitergeben kann, wie du es ja als Wunsch hast, als Tatsache, wie es ankommen soll, aber auch, Herr, dass unser Hören gesegnet ist, dass du unsere Ohren öffnest, dass du unsere körperliche Verfassung so machst, dass wir auch hören können und nicht einpennen dabei. Ich möchte dich auch bitten, dass du die geistlichen Mächte, die uns einschläfern wollen, beiseite schiebst, Herr. Denn dein Wort soll ausrichten, wozu du es gesandt hast, Herr. Gib jetzt das Wirken dazu, Herr, in Jesu Namen. Amen. Darfst du das mal mitnehmen? Kann sein, dass es meiner Frau ist. Danke. Ich will mal mit einem Bild anfangen, weil ich mein Material zu Hause vergessen habe. Eine dicke Reisetasche vollgepackt. Stellt sie euch jetzt mal vor. Und so eine Reisetasche hat in der Regel zwei Griffe. Ja, manchmal noch so einen dritten Bügel, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, sondern sie hat zwei Griffe und das ist gut so. Einmal, ich will mal jetzt das aus der Sicht der Tasche sagen, die einen Reißverschluss hat, der nicht ganz so stabil ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt eine Tasche, Reisetasche voller Konserven gepackt, packt die an dem einen Griff, es macht kritsch. Und was passiert? Alles kullert raus. Also es ist zur Sicherheit der Tasche da, dass die Tasche zwei Griffe hat. Ja? Das zweite ist aus der Sicht des Trägers. Wir erleben das als Ehepaar, wohnend im fünften Stock, nach dem Einkauf. Es ist manchmal praktisch, eine Tasche mit zwei Griffen zu haben. Dann geht der eine auf der einen Seite, der andere auf der andere. Der älter ist und einen Griff braucht, kann da, und der andere, der jünger ist, kann an der anderen Seite sein. So, es ist eine Hilfe. Und dazu möchte ich euch zunächst einmal den Galater 6, Vers 2 lesen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Lebenslasten haben wenigstens zwei Griffe, damit sich nicht einer mit dieser Last alleine abschleppen muss. Das ist nicht eine tolle Idee oder Tipps von mir. Gemeinde heißt gemeinsam Lasten tragen, damit keiner allein gelassen ist mit seiner Last. Und wenn wir das als Gemeinde nicht registrieren und nicht aufnehmen, werden mit der Zeit viele auf der Strecke bleiben, die mit ihrer Last allein gelassen sind. Und jetzt zur eigentlichen Predigt, die eine typische Drei-Punkt-Predigt nach Lehre ist. Zum Lastentragen gehören immer drei. Also jetzt gehen wir von dem Griffebild mal ein bisschen weg. Der eine, der überhaupt eine Last hat. Habt ihr Lasten heute Morgen? Ja, manche sagen, ja. Wenn ihr heute Morgen keine Last habt, dann seid ihr gesegnet im Moment mit einer sehr schönen, angenehmen Situation. Doch prognostiziere ich euch, ihr bekommt irgendwann auch wieder eine Last. Das ist so im Leben, ja? Dann der zweite Punkt. Der andere, der mit anpackt, ist auch notwendig. Und das dritte, das ist, wovon wir auch gesungen haben, Kreuz Christi, Christus, zu dem wir die Last bringen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Der eine, der die Last hat. Hier geht's verständlicherweise nicht um eine Einkaufstasche. Ich will euch nicht hier du Einkaufstasche ansprechen. Ja? Vielleicht vorab mal was zur Klärung. Ja? Um jemand zu sein, dem beim Tragen geholfen werden kann, muss der Belastete doch erstmal eine Last empfinden, oder? Ja. Vorher kann man eben nicht tragen helfen. Und hier geschieht manchmal bei uns in den Gemeinden ein Fehler, den ich mal mit folgendem Dialog illustrieren will. Da kommt jemand auf dich zu und sagt, ei, du hast ein Problem. Der sagt, nö, hab ich nicht. Aber dir geht's doch nicht gut. Doch, mir geht's gut. Aber du musst doch dein Problem sehen. Ich hab kein Problem. Niemals. Könnt ihr das so? Ist doch alles in Ordnung. Ja? Und wir investieren als Gläubige oft viel dahin hinein, um dem anderen zu erklären, wo er belastet ist, wo etwas bei ihm falsch läuft, wo Dinge nicht richtig sind nach unserer Meinung oder auch ihm zu sagen, was denn nun Sünde ist. Der andere sieht das nicht. Und dann fangen wir vielleicht noch an zu diskutieren, was Sünde ist oder nicht. Und liegen vielleicht auch mitunter falsch. In der Kirchengeschichte sind die viele Dinge als Sünde bezeichnet worden, die ich in der Bibel nicht finde. Ich gehe mal 150 Jahre zurück. Eisenbahnfahren war Sünde. Das war das Gefährt der Hölle. Ich habe bewusst so ein banales Beispiel gewählt. Ich könnte auch andere Dinge aus unserer Zeit nehmen, aber vielleicht fühlt sich einer da auf den Schlips getreten, weil er eine andere Meinung hat als ich. Die Frage ist, kümmern wir uns wirklich um die, denen längst klar ist, dass sie ein Problem haben, dass sie gesündigt haben, und ihre eigene Last nicht bewältigt kriegen? Und helfen wir wirklich mit, sie wegzutragen, loszuwerden? Genau dazu ruft uns nämlich Paulus auf im ersten Vers. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht versucht wirst. Wenn ein Mensch von einer Verfehlung übereilt wird, das klingt doch irgendwie verniedlichend, fast Verharmlosung, wenn es um Sünde geht. Wir sind oft so gepolt, aber das ist doch Sünde. Gut, wir sagen es nicht so, aber denken's. Wenn ich das aus der Sicht des Betroffenen, und ich muss sagen, bei mir im Leben läuft nicht alles rund. Ich bin nicht mein ganzes Leben problemlos und wenn ich zurückblicke, auch nicht immer sündlos nach meiner Bekehrung gewesen. Ja? Und die Bibel ist auch so, Kindlein sündigt nicht, aber wenn jemand sündigt, ich vollende, hat Christus die Lösung. Ja? Wie schnell kommen wir in Situationen rein, wo wir gar nicht rein wollten? Ja? Wie schnell, und da sind auch Dritte beteiligt, falle ich auf andere herein, die mir Sachen versprechen. Ja? Will ein Auto haben. Und dann kommt einer, ich habe das ganz tolle Auto für dich. hatten wir auf der Bibelschule mal. Und dann haben wir ein Auto gekauft, was wir uns eigentlich nicht leisten konnten. Und das war ständig kaputt. War ein holländisches. Nee, die Holländer bauen auch gute Autos, aber heute nicht mehr. Das ist heute bei Volvo. Hieß früher DAF. Ja? Wie schnell ereilt uns etwas? Wir gehen auf ein Ziel zu und merken dann, Mensch, das haben wir verfehlt. Das Ziel. Sünde, Zielverfehlung. Ja? Und dann sagt so manch einer wie der Kranke am Teich Bethesda, vielleicht auch in der Gemeinde, ich habe keinen Menschen. Keiner, der sich für mich und mein Problem interessiert. Keiner, der sich erkundigt. Stattdessen ist man konfrontiert mit Dingen. Feiern, tun wir gerne. Small Talk. Wisst ihr, was das ist? Ihr seid kein Englisches des Mächtigen, aber vielleicht hat es sich dann doch reingebracht. Small Talk ist eigentlich Gerede, was du eigentlich auch lassen könntest. Ja, so. Und tiefe Beziehung ist Mangelware. Und manchmal tun sich Männern auch gerade bei tiefen Beziehungen etwas schwerer als Frauen. Ich habe mal so ein Erlebnis gehabt auf der Bibelschule. Und auf der Bibelschule ist man so in einer Situation drin, man will gerne wissen, werde ich nun der nächste Elia für Deutschland oder nicht? Ja, und dann kommt einer, ein namhafter Mann, ein Prophet aus USA, steht vor mir in Turnschuhen und blauer Jeanshose und T-Shirt. Ich hatte mir ihn nicht so vorgestellt, aber er steht vor mir. Und ich werde ihm so vorgestellt und ich denke, Mensch, jetzt der hat bestimmt ein Wort Gottes für mich. Und ich sage ihm, und er gibt mir die Hand und sagt zu mir, typisch Amerikaner, how are you? Und ich will ihm dann in meinem gebrochenen Englisch, how are you heißt auf Deutsch, wie geht es dir? Ja, und ich will ihm erklären, wie es geht. Und er dreht sich rum und quatscht mit einem anderen weiter. Und ich bin völlig aus der Perspektive raus. Ja. Wenn man sowas erlebt hat und öfter erlebt hat, dann geht man innerlich auch auf Distanz, ja. Weil man ist ja doch nicht vollgenommen, oder? Und andererseits gibt es in der Gemeinde auch das Problem, dass Menschen sagen, ich brauche keinen Menschen. Ja? Das mache ich mit mir allein aus. Das ist mein Problem. Oder bis hin zu den anderen, und das, denke ich, ist typisch deutsch, weil bei Amis, die sind unverfänglich, die machen einfach. Ja. Aber bei uns ist immer die Frage, was denkt die Gertrud von mir, wenn sie das jetzt erfährt? Wir haben keinen, der Gertrud heißt. Ne? Gut. Ja. Und ich habe so einen Merksatz, ich habe mir aufgeschrieben, weil manchmal kann ich nicht alles aus dem Kopf zitieren. Wer seine Ängste und Sorgen und auch seine Sünden mit niemand teilt, der erfährt nie, was es bedeutet, angenommen zu sein, geliebt zu sein, wie man wirklich ist. Und wir sind wirklich fehlbare Menschen. Und nicht so wie der andere glaubt, dass man sei. Ja. Wer seine Ängste und Sorgen und auch seine Sünden, also unsere Lasten sind das, mit niemandem teilt, der erfährt nie, was es bedeutet, angenommen und geliebt zu sein, wie man wirklich ist. Und nicht so, wie der andere glaubt, dass man sei. Ihr stimmt mit mir überein, wir sind als Menschen wunderbare Schauspieler. Ja? Wir können dem anderen, wenn er fragt, wie geht's dir, wunderbar ins Gesicht schauen. Och, doch gut. Manchmal frage ich dann nach, wie geht's dir wirklich? Weil man sieht so im Gesicht so Dinge, die das Verräterische zeigen, dass dem doch nicht so ist. Ja? Wir brauchen Reden Gottes, das bis ins Herz hineintrifft. Und das Reden Gottes geschieht meistens durch Geschwister. Sehr selten in der Nacht, dass uns Gott aufweckt und ins Ohr flüstert. Ich habe die Erfahrung gemacht, vielmehr erlebe ich im Gottesdienst, dass vielleicht ein bestimmter Satz der Predigt oder dass eine Geistesgabe, die wir heute Morgen hier noch vermissen, ein Geisteszuspruch der Erkenntnis etwas in uns auslöst und wir plötzlich merken, hier hat Gott gesprochen. Wir brauchen dieses Reden, um auch von innen heraus gesund zu werden. Wer sich nie offenbart mit dem Dunklen und Zerrissenen und Unsortierten in sich, der bleibt einsam in seinem Gefängnis. Keine Erkenntnis, ich bin tatsächlich so, wie ich bin. Ja? Aber ich bin auch nicht alleine so. Ja? Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christi erfüllen. Und das Zweite, was diese Predigt beinhaltet, der andere, der mit anpasst. Und das ist der eigentliche Schwerpunkt hier im Galaterbrief. Die Grundhaltung, der andere ist nicht irgendwer, sondern ein von Gott geliebter Mensch. Darf ich das so mal sagen, so persönlich? Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Gott liebt dich. Ja? Eine Geschichte, uralt, habt ihr vielleicht auch schon oft in Predigten gehört. Ein Mädchen trägt seinen Bruder einen langen Weg. Es ist ihr kleines Brüderchen, hat sie einen Tragegurt auf dem Rücken. Und dann kommt jemand an und fragt, hey, ist dir diese Last nicht zu schwer? Das Mädchen antwortet, wieso? Es ist doch mein Bruder. Mit der Last des anderen gehen heißt, ist doch mein Bruder, ist doch meine Schwester. Ja? Wir müssen begreifen, worum es geht. Es geht nicht darum zu sagen, dem anderen zu sagen, was falsch ist und was wahr ist, sondern darum, ihm zurecht zu helfen, in ein verändertes Leben hineinzuführen. Es geht auch nicht darum, die Sache zu richten und ihm zu stecken, was Sache ist, sondern ihn auf einem guten Weg zurückzubringen. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht. Das ist viel mehr und viel schwerer, als die Situation nüchtern zu analysieren. Aber es ist echte Hilfe. Es heißt weiter hier, so helft ihm wieder zurecht mit einem sanftmütigen Geist. Sanftmut. Da steckt Mut drin. So, jetzt gehe ich mutig auf dich zu. Entschuldige, du sitzt in der ersten Reihe und du bist das arme Opfer, was ich immer angucke. Ja, nimm ich mal einen anderen. Du gehst mutig auf ihn zu und bist vielleicht sogar ein bisschen erbaut, dass du es endlich geschafft hast, mit ihm zu reden. Aber Mut alleine reicht nicht. Es reicht nicht, wenn wir denken, jetzt habe ich dem endlich mal angesprochen und mutig. Es kann durchaus sein, dass der Angesprochene dann denkt, Mensch, war der brutal. Ja? Wir verstehen das so ein bisschen. Es gehört ein Feingefühl dazu, ein sanftmütiger Geist. Sanft ist etwas anderes. Ihr illustriert euch das bitte mit einem Bild selber, ja? Sanft zu sein. Mut alleine kann Angst auslösen. Sanftmut bewirkt Vertrauen. Nur Mut zu haben und zu tun, kann auch darin enden, dass wir so selbstzufrieden sind. Ach, jetzt habe ich es geschafft. Wir merken nicht, dass wir dann anstatt im Sanftmut, im Hochmut gelandet sind. Ja? Wenn ich aber sanftmütig agiere, wird der andere dankbar darüber sein, über meinen Mut. Und es bedeutet natürlich auch, eigene Hemmungen und Ängste zu überwinden. Deswegen in Sanftmut auch der Mut. Ihr, die ihr geistlich seid, wer sind denn geistliche Leute? Und das ist so ein Riesenfeld, da kann ich heute nicht alles ackern, aber so 3, 4 Punkte. Das sind Menschen, die es gelernt haben, nicht mehr nach menschlichen Maßstäben zu beurteilen. Ja? Mir fiel jetzt eben auf dem Sitz noch dieser Johannesbrief ein, wo er sagt, Kindlein, die Kinder haben den erkannt, wer ist, der ihnen die Sünde vergeben hat. Ne? Ihr Jünglinge, ihr habt den Bösen überwunden. Das sind die Leute, die immer kräftig daherkommen und manchmal auch ein bisschen kräftig tollpatschig daherkommen. Ja? Und dann gibt es die Väter im Glauben, die den erkannt haben, der ist, der von Anfang an ist, der wahre Gott ist. Und ich glaube, geistliche Menschen sind solche, die verinnerlicht haben, was ist von Gott her. Die mit Gottes Augen sehen und es schaffen, Sünde zwar abzulehnen, aber den Sünder doch lieb zu haben. Oder besser zu sagen, zu lieben. Ja? Und die auch prüfen, ist das jetzt mein Auftrag? Ja? Manchmal rennen wir los und wissen gar nicht, ist das nun von Gott oder nicht? Und Wachsamkeit ist angesagt. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht selbst versucht werdest. Der eine Versuchung haben wir ja schon, Hochmut, ne? Ich kann das. Ja? Und wer sich mit Sünde und Sünder beschäftigt, begegnet auch über kurz oder lang seiner eigenen Problematik und seiner Versuchlichkeit. Schlechtes Deutsch, ne? Versuchbarkeit. Wie heißt das richtig? Egal. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Ich werde selber angegangen und versucht. Und wer meint, dem könnte das nicht passieren, wird manchmal ganz schnell eines Schlechteren belehrt. Ja? Vom Wort Gottes her darf ich einen Merksatz sagen. Fast immer, wenn mir die Sünde bei einem anderen auffällt, hat dieses Thema irgendeinerweise mit mir zu tun. Und Jesus sagt das mal mit dem Splitter und dem Balken. Der Splitter im Auge des anderen und der Balken vor meinem Kopf ist aus dem gleichen Holz. Ja. Und in diesen Versen 3 bis 5, und die lese ich jetzt mal. Und wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur mit dem Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht mit dem Blick auf des anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wer zurechthelfen will, muss um Gefährdung wissen. Im Vergleich mit anderen ist die Gefahr da, dass ich Überlegenheit entwickle. Wir sind alle nur aus Gnade gerettet. Wir haben alle Bürden zu tragen. Wer das vergisst, erleidet auch Schiffbruch innerhalb der Gemeinde. Und ein kurzer Hinweis, auch beim Mittragen. Manchmal gibt es Lasten, und da müssen wir auch vorsichtig sein, Geschwister. Und Bürden, da können wir nicht mittragen. Ist das korrekt? Ja? Wenn einer vor der Frage steht, soll ich das schnuckelige Mädchen heiraten oder nicht? Oder den hübschen Jungen heiraten oder nicht? Dann ist es eine Last, mit der er sich rumschlagen muss, aber die muss er selber und mit dem Mädel oder dem Jungen ausmachen. Hüten wir uns davor, Heiratsvermittler zu sein. Ist nur ein banales Beispiel, es gibt auch andere Dinge. Das Dritte ist, wir müssen die ganze Sache zu Christus hinbringen, die Last zu ihm hintragen. Denn die Last, die wir bewältigen, gehören nicht in unseren nachgottesdienstlichen Kaffeeklatsch. Entschuldigt, wenn ich das so sage. Ja, ihr seid ja solche, die anschließend nur die Predigt nochmal miteinander reflektieren. Ja? Ja, aber es gibt Gemeinde, da wird hinterher geratscht. Ja? Ja, sie gehören auch nicht verklausuliert mit einem geistlichen Wort in den Gemeindebrief und jeder weiß, wer gemeint ist. Ja? Auch nicht ins Tagebuch, das kann nämlich auch jemand lesen, und auch nicht auf die eigene Festplatte. Wer weiß nicht, was eine Festplatte ist? Kommt mir jetzt nicht damit, das ist eine große Platte, wo Schnittchen angelegt sind und Salat und Käse. Ja? Festplatte ist das, was im Computer als Gerät ist, wo die ganzen Daten drauf gespeichert sind. Und wo sind bei uns die ganzen Daten drauf gespeichert? Ich zeige euch nicht den Vogel, aber ich möchte trotzdem illustrieren, wo es ist. Ja? Es gehört auch nicht ins Gedächtnis, sondern ans Kreuz Christi. Denn was vergeben ist, ist weg und es darf nicht mehr trennen. Und es wird so ans Kreuz Christi gebracht, dass ich denjenigen nehme, mit ihm zusammen den Weg gehe und ihn nicht nur schicke. Ja, mit ihm zum Kreuz gehe und wie ihr es handhaben wollt, ob ihr steht oder kniet oder dabei liegt, ist eigentlich unerheblich. Gott ist das egal. Und dann sagen, Jesus, hier ist die Last, du hast sie genommen und dann ist die Last am Kreuz weg und du kannst hüpfend wieder zu deinem Platz gehen. Ja. Und damit wird auch Trennung aufgehoben. Wo Trennung auch zwischen Geschwistern ist, auch in Gemeinden ist, ist das nicht nur eine Trennung zwischen Gott und demjenigen, sondern Sünde trennt auch untereinander. Und wo die Vergebung geschieht, ist auch Gemeinschaft nah. Ich weiß ganz genau, der Nächste ist genau so ein armes Dröppel wie ich auch. Ja? Gemeinschaft ist möglich, wenn Lasten da liegen, wo sie liegen sollen. Eigentlich sind sie ja nicht am Kreuz abgelegt, sondern Jesus sagt noch was anderes. Ne? Da vor Japan sind die ganzen Sünden. Ne? Marianengraben heißt das Ding. Ja, glaube ich so um 11.000 Meter tief. Ja, da liegen alle Sünden. Ihr widersprecht mir nicht. Ihr versteht mich gut. Also Jesus sagt, das ist versenkt ins tiefste Meer. Ja? So. Und da geht es darum, dass wir den anderen hinlieben, hintragen, hinbeten. Manchmal braucht es Vorbereitung im Gebet. Auch Frage an Gott, wie soll ich das jetzt machen? Es ist nicht immer richtig, direkt loszulaufen, wenn man etwas erkannt hat. Sondern wenn man etwas erkannt hat, mit Gott zu besprechen, Heiliger Geist, wie soll's gehen? Denn nur Jesus Christus kann das Wunder der Vergebung und Versöhnung schaffen. Und jetzt komme ich zum Schluss, und das ist mir gerade hier oben in Stralsund oder ist uns als Ehepaar hier in Stralsund nochmal richtig groß geworden. Wir haben eins beobachtet, Silke, mit den Arbeitskollegen oder wenn ich mit Leuten spreche, die nicht zur Gemeinde gehört, ist das Standard, dass man hier in Stralsund zu bestimmten Ärzten, Psychiatern, Psychologen geht, dass dort dann einem gesagt wird, was das Problem ist und dass man dann mit Medikamenten vollgestopft wird. Ja? Und ab und zu in die Klinik und dann ist das so eine Folgesache, die auch daraus resultiert, dass unser Gesundheitssystem den Ärzten nur Einkommen schenkt, wenn die Leute krank sind. Und ich habe jetzt sogar gelesen, dass vom Gesundheitsministerium versucht wird, über ein Gesetz zu verhindern, dass die Leute durch die Ärzte krank gemacht werden. Habt ihr es auch gelesen? War letzte Woche als Meldung drin. Ja? Und hier auch im Und die Dinge schlappen ja auch immer bei uns dann in die Gemeinden rein. Ja? Und da ist so ein Trend zu sehen zur Einzelbegleitung, zur persönlichen Seelsorger, vielleicht sogar zum Privattherapeuten. Nicht an sich die Sache, Seelsorge in die Gemeinde schlecht. Auch nicht an sich, dass es Seelsorger gibt, die eine Gabe von Gott dafür haben, anderen zu helfen. Ja? Aber es hat eine Gefahr, dass plötzlich Menschen nicht mehr an Jesus gebunden sind, sondern an den Menschen. Versteht ihr? Dass dann auch ein Zustand des Beseelsorgerns passiert und man an den Seelsorger gebunden ist und nicht mehr an Christus. Und Christus will uns frei machen und dann zu befähigen, mit seiner Kraft ein Leben zu führen, was Gott wohlgefällig ist. Kein Einzelseelsorger, auch kein Fernsehgottesdienst ersetzen den Heiligen Geist, der auf die Person wirkt. Im Gottesdienst, in der Gemeinschaft, im Gebet, im Singen. Und wer gestern Abend hier dabei war, der hat so mein Herzensanliegen gehört, dass der Heilige Geist in der unterschiedlichsten Form wirken kann. Schlussendlich, um jeden einzelnen Gläubigen weiterzugeben. Das ist, weswegen Gemeinde ist. Und darum kommt einfach auch heute Morgen hinein, dass in diese Entscheidung, lasst uns das Gesetz Christi erfüllen, indem wir mit anfassen, gemeinsam dann auch Lasten zu Jesus bringen. War das zu viel? Okay. Es war vielleicht auch etwas länger, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Aber das ist irgendwo, Jesus ist das Ziel. Jesus ist der Lastnehmer. Der hat sie eigentlich schon lange getragen. Aber wir müssen sie trotzdem ganz bewusst bei ihm ablegen. Es gibt so ein altes Lied, das haben wir in Köln-Porz immer gesungen. Lasten sie fallen auf Golgatha. Golgatha, Golgatha, Lasten sie fallen auf Golgatha, denn Jesu lieb ist da. Mir hat mal jemand gesagt, ich soll nicht so viel im Gottesdienst singen, aber das fällt mir trotzdem ein.